Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Heute hätte Großbritannien aus der EU austreten können. Es gab ein Szenario dafür, wie ja auch schon für den 29. März. Jetzt dauert es doch noch bis Oktober. Vielleicht bleiben die Briten am Ende auch. Was wissen wir schon? Wir wissen gar nichts mehr. Nicht mal, ob es zum Lachen oder zum Heulen ist. Und wen könnte man das besser fragen als Christian Schulte-Loh? Comedian aus Deutschland, in London lebend, wo er im legendären Comedy Store auftritt oder bei der BBC auf Englisch. Hallo Herr Schulte-Loh, willkommen zum Corso-Gespräch.
Hallo, vielen Dank.
Erklären Sie kurz diesen seltsamen Titel. Wieso sind Sie der König von England? Halleluja.
Das erklärt sich sozusagen in meinem Buch. Es gab so eine damals, als ich anfing in England, eine Show, bei der man so eine Art Talentshow, bei der man 5 Minuten auf der Bühne überstehen musste, ohne heruntergebuht zu werden. So eine Gongshow. Und wenn man diese 5 Minuten überstanden hat, kam ein Halleluja-Jingle, das dann eingespielt wurde. Und in dem Moment fühlte ich mich wie der König von England, weil ich es tatsächlich geschafft hatte, damals die 5 Minuten zu überstehen. Und so ging eigentlich meine Karriere in Großbritannien so ein bisschen los. Und daher ist das damals ein einschneidender Moment gewesen, der es dann so ein bisschen in mein persönliches Geschichtsbuch geschafft hat.
Und kann man nun über den Brexit lachen bzw. Witze machen?
Naja, man muss ja. Das geht ja nicht anders. Wie jede große Krise muss man mit Galgenhumor auch diese bestreiten und angehen. Und man darf das nicht alles zu ernst nehmen, weil die Politiker nehmen es ja, so wie es zumindest aussieht, selbst auch nicht so richtig ernst.
Aber können auch Ihre Zuschauer in London oder sonst wo in Großbritannien drüber lachen?
In London ist es eigentlich alles in Ordnung. London versucht ja sogar auch, es gibt da Stimmen, alleine in der EU zu bleiben und der Rest von Großbritannien geht raus. Die Vorschläge gibt es ja auch. Also in London ist man sehr, sehr europafreundlich und da geht man das Thema auch so ein bisschen entspannter an. Es gibt aber Bereiche und Gebiete in England, wo das ein bisschen schwieriger ist und wo man auch, man muss sich sowieso immer natürlich im Klaren sein darüber, dass das Publikum gespalten ist. Und das kann unter Umständen den Abend mal schwieriger machen, weil eigentlich die Hauptaufgabe eines Komikers darin besteht, sozusagen das Publikum zu einer Einheit zu formen. Und das ist eigentlich der optimale Verlauf eines Comedy-Abends. Und das ist bei dem Thema natürlich per se überhaupt nicht gegeben.
Das heißt, der Brexit oder das Thema Brexit hat Ihnen auch schon einen Abend gekillt?
Es hat mir, ich würde nicht sagen einen Abend gekillt, aber es hat mir schon das Leben teilweise schwerer gemacht. Es gab bisher nur einen Abend, das war unmittelbar nach dem Referendum, was ja mittlerweile auch schon fast 3 Jahre zurückliegt. Da war ich in einer kleinen Stadt, in der es früher viel Autoindustrie gab und da habe ich dann mich darüber so ein bisschen lustig gemacht. Man muss ja auch immer ein bisschen was über den Ort machen. Und das kam aber direkt nach dem Referendum und da in diesem Ort waren sehr, sehr viele Leave-Voter, also viele Leute, die gegen die EU gestimmt haben. Und die haben dann wirklich teilweise sehr, sehr feindselige Kommentare gegen mich abgelassen. Das war nicht meine eigene Show, sondern das war eine Show, bei der ich sozusagen als Überraschungsgast mit auftrat. Da kamen die Leute also nicht meinetwegen. Und dann waren die sehr europafeindlich und das hat mich auch schockiert, muss ich sagen. Das war dann in dem Moment auch nicht so richtig lustig und auch nur mit sehr viel Galgenhumor zu ertragen.
Sie haben bezüglich des Leave-Votums im Referendum Jacques Chirac zitiert schon, der über die Briten gesagt hat, man kann Menschen nicht trauen, die so schlecht kochen. Sie Absolut. Sind trotzdem nach London gegangen, schon vor Jahren. Was hat Sie damals angezogen? Monty Python und Mr. Bean?
Nee, ich dachte, irgendjemand muss den Briten ja mal den Humor beibringen.
Und dann gedacht, die haben auf den Deutschen gewartet, ne?
Richtig, genau. Ich dachte, ich exportiere mal unsere Humorfähigkeit. Nein, das war im Prinzip ein bisschen Feigheit und Zufall geschuldet, weil ich hatte schon als Jugendlicher relativ ausführliche Comedy-Programme geschrieben, die ich aber nie zur Aufführung gebracht habe und habe mich irgendwie nicht getraut, weil ich dachte, dann kriegt es ja jemand mit, das will man ja auch nicht. Und habe dann im Ausland studiert und habe dann da meinen ersten Auftritt gemacht auf Englisch, weil ich dachte, hier bin ich ja sozusagen unterm Radar, hier kriegt es ja keiner mit und es gibt keine Zeugen. Und das war ein paar Zeugen gab es doch. Unter anderem Leute, die das gut fanden und die gesagt haben, wir buchen dich dann jetzt für Shows und da ging das so ein bisschen los. Obwohl das auch anders verlief als erwartet, weil die Zuschauer eigentlich nicht an den vorgesehenen Stellen lachten, sondern an den Stellen, die ich eigentlich als ganz normal vorher eingeplant hatte. Sowas wie, ich bin deutscher Komiker, einfach nur als Vorstellung und das fanden die unglaublich lustig, diesen Vorstellungssatz. Und so ging es weiter und dann habe ich gemerkt, ach, die Leute denken nach wie vor, wir haben keinen Humor im Ausland. Und habe ich gemerkt, dass da ja eigentlich eine ganz interessante Thematik liegt und habe dann darauf so ein bisschen aufgebaut.
Sie haben über Ihr Leben als deutscher Comedian in Großbritannien dann auch ein Buch geschrieben, Zum Lachen auf die Insel. Da erklären Sie den Unterschied im Humor, unter anderem mit der größeren Höflichkeit der Engländer. Wie das?
Ja, es gibt dieses schöne Zitat, dass Deutsche sind zu ehrlich, um höflich zu sein und Briten sind zu höflich, um ehrlich zu sein. Und da liegt viel Wahrheit drin. Und der Humor ist da eigentlich auch drin, dass man sagt sozusagen, man versucht höflich zu sein und dadurch ist man oft sarkastisch, weil man natürlich nicht so direkt sein kann. In Deutschland sagen die Leute sich eher so, glaube ich, die Wahrheit ins Gesicht. Und in England muss man so ein bisschen von hinten rum und mit vielen Formeln arbeiten und mit vielen Höflichkeitsfloskeln. Und deswegen ist es, glaube ich, eher so, dass da der Sarkasmus zu Hause ist und so dieses Unterschwellige und dieses Subtile. Und der Humor ist in England ja im Alltag überall. Ich habe das sofort gemerkt, als ich da ankam, sagte der erste Taxifahrer zu mir, naja, viel Erfolg, hier aufzutreten, denn in diesem Land ist jeder ein Komiker. Und das war mir sympathisch. Und das habe ich auch gemerkt, dass sozusagen die Leute immer Humor haben. Da kam so ein Zug irgendwie nicht. Da habe ich diesem Menschen am Bahnsteig gesagt, dass ich als Deutscher den 10:10 Zug eigentlich um 10:10 erwarte und nicht um 10:17 wie angeschlagen. Und dann weiß ich noch, da sagte er, er käme aus Irland und in Irland käme der 10:10 Zug überhaupt nicht. Das soll mich nicht so aufregen. Und das hat mir gefallen, der britische Humor, und das beinhaltet Irland, das ist ja auch mittlerweile wieder wichtig, sozusagen kam sofort bei mir gut an. Da wollte ich Teil des Ganzen sein.
Wird Comedy als Genre oder Institution in Großbritannien auch dann auch anders behandelt als in Deutschland?
Es ist vielmehr ja Teil des normalen, sagen wir mal, Kulturpakets. Das heißt also, die Leute entscheiden sich, wenn sie abends weggehen am Freitag oder am Samstag, eben ganz oft auch für eine Comedy-Show. Das heißt, man sagt, komm, wir gehen in die Kneipe und trinken Bier nach der Arbeit und gehen danach noch eine Comedy-Show gucken, so wie vielleicht bei uns in Deutschland das Kino irgendwie oder das Theater so etabliert sind, aber eben jetzt nicht unbedingt eine Stand-Up-Comedy-Show. Mittlerweile natürlich auch viel stärker in Deutschland, gerade in den größeren Städten. Aber in England hat es so eine lange Tradition, dass in jeder kleinen Stadt wirklich regelmäßig, mindestens einmal im Monat, meistens eher mehrmals die Woche, so ein Comedy-Club veranstaltet wird oder mehrere. Und das ist bei den Leuten einfach drin. Da hängt irgendwo ein Plakat, Stand-Up-Comedy, und dann gehen die dahin, weil es einfach zum normalen Programm geht und weil es viel Bier gibt.
Aus Ihrem Buch weiß ich jetzt auch, dass in England Zwischenrufe aus dem Publikum üblich sind bei Comedy-Abenden, das sogenannte Heckling. Ist man da als deutscher Comedian ganz speziell Zielscheibe?
Natürlich, klar. Aber eigentlich ist jeder Zielscheibe, denn das hat auch wieder damit zu tun, was ich gerade gesagt habe, dass die Engländer sozusagen alle eigentlich den Humor so im Alltag mit sich rumtragen. Das heißt, jeder glaubt von sich oder viele glauben von sich, dass sie selber sehr lustig sind, was auch tatsächlich oft der Fall ist. Und dann denken die halt, wenn die jemanden auf der Bühne sehen, na Moment, warum hat diese Person denn jetzt das Recht oder glaubt das Recht zu haben, auf der Bühne zu stehen und ich nicht oder mein Kumpel Dave hier, der ist doch auch lustig. Und deswegen fordern die einen heraus und rufen dazwischen. Und wenn man dann auf der Bühne kein gutes Comeback hat, also eine gute Antwort, dann verliert man so ein bisschen natürlich die Autorität und die Präsenz, weil dann die Leute denken, naja, eigentlich gehörst du gar nicht da oben hin, sondern einer von uns, weil wir lustiger sind. Und das merkt man ja in Großbritannien auch an der Parlamentskultur, wenn man eine Debatte gesehen hat aus Westminster, aus dem Parlament, da wird auch viel dazwischen gerufen. Es ist einfach wirklich Teil der Kultur. Und mir macht das große Freude, aber muss man sich natürlich erst auch dran gewöhnen. Am Anfang ist es für einen Deutschen, glaube ich, eher ungewohnt.
Was für Wortwechsel erleben Sie da?
Ach, ich habe schon viele lustige Dinge gehört. Also natürlich gibt es immer relativ, am Anfang vor allem gab es relativ oft so Fußballkommentare und Zweiter Weltkrieg und so. Die Engländer hängen ja teilweise so ein bisschen, sagen wir mal, in der Geschichte fest bei den Themen. Und das ist dann schon, das sind so ein paar Standards geworden. Aber dann gibt es oft auch welche, die einfach spontan auf irgendwas, was man erzählt, gerade kommen. Ich habe mal einen Gag gemacht, der bezog sich auf, der verglich sozusagen die Anzahl der Flüchtlinge, die Deutschland aufnimmt. Ich würde das so als schwarzen Humor bezeichnen, sehr britisch. Die Anzahl der Flüchtlinge, die Deutschland aufgenommen hat, so in Vergleich gesetzt zu unserer nationalen Schuld hier in Deutschland, dass wir so denken, naja, wir müssen halt was tun, weil wir haben halt so viele Leute sozusagen auf dem Gewissen durch unsere Geschichte. Und dann habe ich darüber einen Gag gemacht und die Zahlen in Vergleich gesetzt und dann rief jemand von hinten, dass man darüber noch nicht Witze machen dürfte, weil es too soon ist, also ein sehr beliebter Zwischenruf. Da habe ich gesagt, wenn es too soon ist, also noch nicht lange genug her, könnte ich ja einen Dinosaurierwitz anbieten stattdessen. Und dann rief die Person zurück, die habt ihr doch wahrscheinlich auch auf dem Gewissen. Und das fand ich, das ist schon sehr, sehr gut und sehr kreativ, muss ich sagen.
Was vermitteln Sie denn den Engländern über uns, über die Deutschen? Versuchen Sie Vorurteile und Klischees aufzulösen oder nutzen Sie die eher?
Nein, ich versuche, also es liegt mir schon viel daran, jetzt nicht irgendwie platt irgendwelche Stereotype und Klischees abzuarbeiten, sondern es soll ja clever sein und es soll ja unerwartbar sein. Ich glaube schon, dass Humor, Comedy, Kabarett und Satire und so weiter, dass das schon darauf basiert, dass man die Leute überrascht und dass darin der Witz liegt. Und dass, wenn es zu vorhersehbar ist, ist es zumindest meiner Meinung nach nicht unbedingt lustig und auch nicht unbedingt irgendwie unterhaltsam, sondern einfach nur platt. Und das versuche ich zu vermeiden. Und da bemüht man natürlich trotzdem das eine oder andere Klischee, weil es eben sozusagen eine gängige Sichtweise ist. Aber ich versuche, die dann zu brechen, eher als zu bestätigen, glaube ich. Und genau, und deswegen ist man ist ja schon auch immer wirklich Botschafter der eigenen Kultur im Ausland. Also jeder Tourist ist das ja auch. Und wenn man Kulturschaffender ist oder Künstler oder Komiker, dann umso mehr, weil man natürlich vor sich 100, 200, 300, 400 Leute sitzen hat, die einem aufmerksam zuhören und zusehen. Und dann hat man natürlich schon auch ein bisschen die Verantwortung der eigenen Herkunft gegenüber. Und ich versuche dann eben nicht zu platt und zu, sagen wir mal, voraussehbar zu sein und zu sehr die Klischees zu bedienen.
In Ihrem Buch stellen Sie die irgendwie logische und doch steile These auf, dass sich die Bewohner von Nachbarländern im Laufe der Zeit so ein bisschen aneinander angleichen. Nicht so oder nicht so schnell eben, wenn die einen auf einer Insel leben. Aber denken Sie das wirklich, dass die Briten uns unähnlicher sind als die Franzosen oder die Dänen oder die Polen?
Das glaube ich schon. Also ich meine, natürlich darf man jetzt nicht nach London schauen. Das ist ja so, als wenn man sagt, Deutschland wäre Berlin. Nee, Deutschland ist ja auch jede Kleinstadt in der Pfalz und in der Eifel und in Schleswig-Holstein, also und in Bayern. Also Deutschland findet ja auch viel in der Provinz statt. Und so ist Großbritannien eben auch und Frankreich auch, glaube ich. Dass man sagt, London ist natürlich schon, oder die Londoner Lebensart ist natürlich, abgesehen vielleicht vom übersteigerten Turbokapitalismus, der da teilweise skurrile Blüten treibt, schon der deutschen Lebensweise auch ähnlich und sehr nah. Aber es gibt wirklich in England viele Gegenden, da fühlt sich das schon sehr anders an, die Kultur. Und das ist, glaube ich, auch schön. Also das macht ja auch wirklich den Reiz aus. Und deswegen freue ich mich immer am meisten eigentlich, wenn die Engländer nicht nach der Show sagen, ach, das war aber sehr lustig oder du sprichst ja irgendwie gut Englisch oder sowas, das ist mir eigentlich nicht so wichtig, sondern wenn die Leute sagen, du hast uns verstanden, du weißt, wie wir ticken, weil wir sind eben ein bisschen anders. Und du hast unseren Humor begriffen und unsere Kultur begriffen. Und das finde ich gut. Weil das ist sozusagen, dann habe ich die Bestätigung, dass ich irgendwie bei den Leuten angekommen bin und dass ich die britische Seele vielleicht irgendwie so ein bisschen begriffen habe.
An was für Unterschiede denken Sie denn da zum Beispiel?
Es fängt an natürlich beim Humor, wie gesagt, das ist also, dass der Brite wesentlich sarkastischer, wesentlich eher, man nennt das self-deprecating, also so sich selbst niedermachend ist. Und das habe ich gemerkt, als ich die ersten Auftritte in Deutschland gemacht habe, dass ich auf der Bühne mich am Anfang sehr über mich selber lustig gemacht habe und dass das Publikum gesagt hat, nee, komm, du bist doch gar nicht so und so, du bist doch gar nicht schlecht, mach dich nicht schlecht. Und in England finden die Leute das klasse, wenn man sich erstmal kleiner macht, weil das so in der Art ist, dass man sich über sich selbst lustig macht und dass dieser Humor im Alltag und so weiter auch Bestand hat und dass die Leute das erwarten. Im Vergleich zu Amerika, wo halt irgendwie, man sieht das ja in den Filmen auch, englische Filme haben meistens eher so einen Loser, einen Verlierer, als abgesehen vielleicht von James Bond, aber der ja auch Schwächen hat, als Protagonisten, und amerikanische Filme schon eher den Helden. Und ich glaube schon, dass das sich im Humor und in der Kultur widerspiegelt. Und die Mentalität in Großbritannien ist eben diese, und die ist aber auch noch das alte Imperium und wir sind irgendwie wichtig und wir sind aber auch irgendwie ewig gestrig. Das haben schon viele Briten auch auf dem Schirm, die das über sich selbst sagen, dass sie sagen, wir gehen halt gerne in einen 600 Jahre alten Pub und schwelgen in der Erinnerung. Und das ist ja, glaube ich, für die eher progressive deutsche Seele so, wo man eher viel über Klimawandel spricht und über Modernisierung und über technische Veränderungen und über die Zukunft. Ich glaube, wir sind da in Deutschland, Skandinavien und Holland und so weiter in unserer Kultur und Denkweise ein bisschen ähnlicher und die Briten sind schon echt ein bisschen wirklich so ein bisschen vergangenheitsorientierter. Was auch charmant und exzentrisch und liebevoll ist, aber eben ein bisschen anders als Deutschland.
Was lieben Sie denn an England außerhalb vom Job und vom Humor? In welchen Momenten freuen Sie sich, dass es Sie nach London verschlagen hat?
Ach, ich freue mich natürlich oft. Ich freue mich immer bei solchen Zwischenrufen. Ich freue mich, wenn, wenn ich einfach die Engländer auch beobachte, wenn sie ein bisschen kauzig sind, wenn sie sich streiten. Und es ist einfach lustig auch. Und diese Eigenarten. Und ich freue mich einfach, dass die Comedy-Kultur da so unglaublich ausgeprägt ist, dass man irgendwo hingeht und dass die Leute einen auch nicht zu ernst nehmen. Man spielt dann irgendwie vor mehreren hundert Leuten und die hauen einem nachher auf die Schulter und geben einem ein Bier aus und haben halt überhaupt keine Manschetten, sich dazu nähern. Und das gefällt mir irgendwie so, dieses etwas Kumpelhafte, irgendwie Seemannhafte, ne? Das ist, man ist gemeinsam auf so einer auf einem Segelschiff und haut sich auf die Schulter und gehört zusammen. Und das ist schon, das gefällt mir.
Als typisch britisch gilt ja auch der Hang zum Smalltalk, den werden Sie ja auch oft betreiben dann. Dort ist der jetzt seit Monaten oder Jahren ständig vom Brexit geprägt?
Es gibt, also ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da jetzt repräsentativ bin, aber es gibt irgendwie kein anderes Thema mehr. Das heißt, wenn ich jetzt auch in einem Comedy-Club auftrete und da sind also vier Kollegen und wir sind im Backstage-Bereich, also da in der Garderobe, es wird echt so viel darüber gesprochen. Es ist aber auch kein Smalltalk, sondern eher eine Debatte jedes Mal. Und im Prinzip ist das Parlament, man sagt ja immer, die wären so volksfern teilweise und so weiter, die Parlamentarier in vielen Ländern, In Großbritannien ist es nicht der Fall, denn was da passiert im Parlament, diese Zerrissenheit und dieses völlig Auseinanderdriften der Meinungen und dieser Stillstand, das repräsentiert die Bevölkerung wirklich eins zu eins. Also genau so ist mein Eindruck, geht es zu und genau so verfahren ist die ganze Geschichte und genauso wenige Lösungen und genauso wenig Konsens gibt es eben auch. Auch eine sehr britische Sache, dass jeder irgendeine Meinung hat und alle denken, es besser wissen zu können. Und das ist auch lustig. Deswegen sind die Briten halt die besten Geschichtenerzähler, weil sie eben zu allem eine Meinung haben und ich würde nicht mal sagen gut im Smalltalk, sondern einfach gut im Geschichtenerzählen sind. Und das auch wiederum gefällt mir sehr gut. Also eine Stadtführung mitzumachen in England ist voller Geschichten, eine Stadtführung in Deutschland mitzumachen ist einfach voller Zahlen und voller Fakten. Und das trifft die Unterschiede ganz gut zwischen dieser Ingenieurkultur, die wir hier in Deutschland haben, und der britischen Geschichtenerzähler- und Seefahrermentalität, die sich eben doch unterscheidet.
Welche Rolle spielt jetzt der Brexit in Ihrem deutschen Programm?
Naja, in meinem deutschen Programm spielt er natürlich auch eine Rolle, weil es geht darum, erstmal, ich erzähle in dem Programm natürlich auch, wie ich nach England gekommen bin, erzähle ein paar Anekdoten, die mir da passiert sind und erzähle eben auch vom Brexit und wie es weitergeht jetzt und wie vielleicht meine Zukunft aussieht. Und in dem Programm natürlich sozusagen lustig, aber auch teilweise nachdenklich und ernst, logischerweise, weil es ja eben auch nicht nur ein lustiges Thema ist.
Wie sieht Ihre Zukunft denn aus?
Das weiß ja keiner, das wissen ja nicht mal die, die sie verhandeln. Das ist ja immer schwierig, wenn der Autohändler und der Käufer beide nicht wissen, was sie wollen, kommt dann der Kauf zustande. Und was hat er am Ende für ein Auto? Also man weiß es nicht. Also Großbritannien hat relativ sozusagen mutig gesagt, wir verlassen die EU und hält sich für unwiderstehlich auf dem Weltmarkt und sagt, naja, ich scheide mich von meiner Familie, ich bin noch attraktiv und jung, guckt dann aber in den Spiegel und merkt, so jung ist es gar nicht mehr, so attraktiv ist es gerade gar nicht. Vielleicht wird es schwierig in der Disco bei den Frauen oder Männern gut anzukommen. Und ich glaube, die Sache wird gerade realisiert. Und deswegen weiß keiner, wie es dann ausgeht, ob man dann zurückgekrochen kommt, ob man sich doch trennt, ob man irgendwie völlig kollabiert. Man weiß es nicht. Alle stehen vor einem großen Rätsel und ich mit.
Der Comedian Christian Schulte-Loh. Vielen Dank fürs Corso-Gespräch.
Danke auch. Sehr gerne.